Welcome back, Open Court, der Podcast für eure Ohren natürlich. Und es steht eine geile Woche an, Jens. Playoffs, sicherlich ein Vorteil, dass wir als Tabellenerster in die Playoffs starten. Aber es ist eine ganz, ganz wilde Situation, weil die Play-Ins stehen an. Das heißt, wir wissen noch gar nicht, gegen wen wir am Samstag spielen.
Ja, effektiv bereiten wir uns gerade auf 4 Teams vor. Situation ist folgende, es spielt Hamburg gegen Oldenburg in 9 und 10 und Ludwigsburg gegen Bonn in 7 gegen 8 und wir können auf jedes Team treffen. Das bedeutet, wenn Bonn jetzt beispielsweise gegen Ludwigsburg gewinnt, dann spielt Ludwigsburg das nächste Spiel gegen den Sieger aus Hamburg, gegen Oldenburg, ist ein bisschen kompliziert, spielt den 8. Platz aus und dann wissen wir mehr oder weniger einen Tag, 2 Tage vor dem wirklichen Spiel am Samstag, gegen wen es überhaupt geht.
Schon wild, also die Play-Ins sind super, aber natürlich musst du dich jetzt als Favoritenteam, wenn du auf erster Platz abgeschlossen hast, auf 4 Teams vorbereiten, da haben die Coaches einiges zu tun, aber sind sie ja wahrscheinlich gewohnt mit den Euroleague-Wochen und so. Jetzt haben wir am Sonntag unser letztes reguläres Spiel im BMW-Park gespielt, gegen Rostock, eine gute Partie gezeigt, über 50% Dreier geworfen. So kann man die Playoffs starten. Was hast du noch gesehen gestern?
Ja, ich glaube, interessant ist für dich auch als Spieler, kannst du ja kurz berichten, wie war das, wenn du in solchen Spielen, wo es um keine Platzierung mehr ging, wichtig, die Anspannung noch zu halten, oder?
Ja, das sind die schwierigen Spiele. Ich kann mich erinnern, dass wir meistens das letzte Spiel vor den Playoffs, wenn es um keine Platzierung mehr geht, verloren haben und dann trotzdem am Ende Meister geworden sind. Also es soll nicht viel aussagen. Jetzt haben die Jungs eine Woche Zeit, sich vorzubereiten. Apropos vorbereiten, ich glaube, ich vor allem und einige Jungs müssen sich auch auf ein hartes Wochenende und lustiges Wochenende vorbereiten. Da haben wir zwei Gäste hier, die auch nach München kommen werden, die hier bekannt sind in der Basketballhalle, in der Basketballszene, aber auch in der einen oder anderen Szene. Das werden wir jetzt mal rausfinden, in welchen. Insofern freuen wir uns auf Heiko Schafazik und Luca Steiger hier bei uns im Podcast. Servus.
Servus.
Dankeschön. Habt ihr das Servus noch drauf oder ist es schon ein bisschen zu weit weg, die Münchner Zeit?
Ich verwende es ständig. Ich mag das sehr.
Luca?
Ja, ich auch.
Ja, das ist gut. Ihr habt Koffer schon gepackt oder ihr reist am Donnerstag, glaube ich, an. Am Freitag haben wir dann schon die ersten Events mit unserem Meisterteam von 2014. Seid ihr da schon auf gepackten Koffern quasi?
Ja, also Koffer noch nicht gepackt, aber auf jeden Fall schon heiß und habe große Lust, euch alle wiederzusehen und habe richtig Lust auf ein geiles Wochenende mit euch allen.
Heiko, du bist in Berlin aktuell, gell? Du hast also wahrscheinlich eine der kürzesten Anreisen hierher.
Ja, ich komme aus Berlin, genau.
danke für diesen Talk, Heiko. Echt toll. Also Heiko, man muss dazu sagen, die Leute im Podcast, die sehen dich gar nicht. Ja, also es wäre schön, wenn du mit deiner Sprachkunst den Leuten auch so ein bisschen was von dir mitgibst, ja?
Okay, also ich sitze noch nicht auf gepackten Koffern, aber ich freue mich schon sehr auf das Event und diese 10 Jahre der Meisterschaft und mit den ganzen Leuten das nochmal zu feiern und so. Ich glaube schon, dass es für Bayern München als Verein generell schon sehr wichtig war, dass wir diese Meisterschaft damals gewonnen haben. Und ich glaube immer daran, dass alles sich aufeinander aufbaut und das, was wir da gemacht haben, ich meine, jetzt spielt Serge Ibaka bei Bayern München. So, und Bayern München ist fast zweimal ins Final Four der Euroleague gekommen. Jetzt gibt es diese neue Halle und alles Mögliche. Und ich glaube schon, dass unsere Meisterschaft damals so der erste Schritt in die Richtung war. Aus diesem Grund freue ich mich ganz besonders, am Wochenende da zu sein, all die alten Leute zu sehen und eine gute Zeit zu haben, tatsächlich. Freue ich mich auch sehr darauf, Steffen, mein Lieber.
Ja, wir werden eine gute Zeit haben, das ist garantiert. Also wir machen ja schon Freitag, treffen wir das Office, viele alte Gesichter, die ihr wahrscheinlich noch kennt, werden auch da sein. Am Freitagabend dann auch ein schönes Team-Dinner. Wir schauen uns zusammen davor nochmal den SAP-Garten an. Dann seid ihr aber am Samstag auch beim Basketballspiel, also Playoff-Spiel, Bundesliga. Luca, wann hast du das letzte Mal ein Bundesligaspiel live gesehen?
Wann habe ich das letzte Mal generell ein Basketballspiel geguckt? ein Bundesligaspiel live. Das ist eine gute Frage. Also, da kann ich mich gar nicht dran erinnern, muss ich dir ehrlich sagen.
Würdest du sagen, du hast, seitdem du nicht mehr gespielt hast, so kein Bundesligaspiel mehr besucht?
Generell war ich, glaube ich, seitdem ich jetzt aufgehört habe zu spielen, auf einem einzigen Spiel. Und das war als ein Freund von mir, der bei Real Madrid spielt, der ist hierher gekommen und hat hier gespielt. Und dann hat er mir Tickets besorgt und ich bin zum Spiel gegangen, habe mir das Spiel angeguckt, hier Teneriffa gegen Real. Und danach habe ich mich mit ihm noch im Hotel getroffen. Aber das war, glaube ich, das einzige Spiel, das ich geguckt habe, seitdem ich aufgehört habe.
Ja, Luca, du spielst aber selber noch ein bisschen Basketball, habe ich mitbekommen. Ist das richtig? Ab und an?
Ja, ich spiele noch ein bisschen. Ich spiele in so einer Freizeitmannschaft, aber jetzt seit 3 Monaten ungefähr spiele ich da auch nicht mehr, weil ich habe ein bisschen Ellenbogenprobleme und da habe ich gespielt, weil da sind viele Freunde von mir hier aus Teneriffa in der Mannschaft und das war einfach so ein bisschen just for fun, ein bisschen zocken und so, ein bisschen in Shape bleiben. Aber leider ja, seit 3 Monaten kann ich da auch nicht mehr mitspielen.
Okay, was machst du generell? Hol uns mal ab auf Teneriffa. Es hat definitiv was mit Immobilien zu tun.
Ich habe am Anfang ein bisschen Immobilien vertickt und jetzt habe ich eine Baufirma. Und wir machen eben Sanierungen, Renovierungen und so und alles, was die Kunden eben so von uns brauchen, also von Kleinarbeiten bis hin zu Kernsanierungen quasi.
Okay. Also, du arbeitest das erste Mal was in deinem Leben quasi.
Genau, so kann man das sagen.
Okay, also wir behalten das mal im Kopf, Steffen, wir führen später eine Easy-Life-Skala ein. Und definieren, wer hier das easieste Life hat. Luca ist zwar auf Teneriffa, aber das hört sich richtig nach Schufterei an. Heiko, du bist in Berlin?
Yes.
Und bereitest dich auf deine nächste Rolle vor?
Nein, tatsächlich nicht. Ich bereite mich im Moment auf so ein Casting vor, aber ich würde das jetzt nicht als Rolle bezeichnen. Mhm.
Also man muss es ja sagen, viele wissen es wahrscheinlich gar nicht, du bist Schauspieler, bist angehender Hollywood-Star.
Na.
Oder setzt man sich da Ziele? Also,
Hollywood-Star gesagt, das ist nicht so mein Ding. Mir macht es einfach wahnsinnig viel Spaß und ich habe mir da zum Schauspiel gekommen, aber ich habe das glaube ich auch schon alles, so, die Leute wissen es nicht, ja, ich bin zum Schauspiel gekommen, ich habe eine neue Leidenschaft gesucht, ich habe sie gefunden, ich mache Schauspielen und Schufterei ist das bis jetzt noch nicht, aber es ist immer in dem Moment, wenn man eine Rolle hat, dann ist das schon relativ, sind schon gute Arbeitszeiten. So hat man so 12 Stunden Drehtage ungefähr, Maske vorher, Maske danach, vorbereiten auf den nächsten Tag. Also wenn man dreht, ist es schon sehr zeitintensiv und man braucht auch ein hohes Level an Fokus und Energie und emotionaler Belastung tatsächlich auch.
Wie viel
Drehtage? Also da ist es anstrengend, aber wenn man halt keine Rolle hat in dem Moment, dann macht man halt wenig.
Trinkt man ein Käffchen. Wie viele Drehtage hast du für einen Film? Wir kennen uns ja nicht aus, wir wissen, wie man sich auf ein Basketballspiel vorbereitet.
Hängt davon ab. Also so zum Beispiel bei dem Film, der habe ich mitgemacht, der hat so 90 Minuten gedauert, da waren es so 13 okay. Drehtage, die ich hatte. Und dann bei so einem Film, der so 40 Minuten lang mitgespielt hat, hatte ich so 8 Drehtage. Und dann hängt davon ab, wenn du bei irgendeiner Serie mitspielst, dann holen die dich da so für 1-2 Drehtage ans Set und dann machst du da halt deine Sachen. Das ist halt immer so, wenn du die Hauptrolle spielst oder wenn Leute die Hauptrolle spielen, dann sind die halt richtig, ist ein richtiger Knochenjob tatsächlich. Also sind da so Montag bis Freitag, manchmal Montag bis Samstag und jeden Tag 12, 13 Stunden am Stück. Das ist dann schon richtig wild. Ich habe das noch nicht erlebt, aber so ist es dann.
Okay, wenn der Steffen bei der Ü35 aufs Spielfeld geht, dann ist er ist er eigentlich der Spielertrainer, ja? Und es gibt ja auch den Spielertrainer am Set, Heiko. Denjenigen, der die Hauptrolle hat und dann auch Regisseur oder das alles noch leitet. Das sieht man bei Tom Hanks oder so. Kannst du dir das vorstellen, dass du quasi alles im Griff hast, Schauspielerst und dann noch den Leuten sagst, hey, du musst hier und hier hingehen?
Also, ich bin ja noch relativ neu im Geschäft und da würde ich mir das ja auf gar keinen Fall jetzt zutrauen, da Regisseur zu sein und etablierten Schauspielern zu sagen, wie sie das zu machen haben. Noch nicht. Aber da würde ich noch ein bisschen warten, bevor ich das in Angriff nehme. Und man muss wissen, der Regisseur, das ist einer der Regisseure, mit dem ich an einem Film gearbeitet habe, mit dem bin ich auch ganz gut bekannt so. Und was der gerade hat, 18 Stunden am Tag für 3 Monate am Stück gearbeitet. Also das ist, wenn die Schauspieler, wie ich beim Trainer früher, beim Training, wenn das Training vorbei war als Spieler, bist nach Hause gegangen, hast Mittag gegessen, geschlafen, Masturbatio und dann bist du abends wieder zum Training. Dann bist du abends wieder zum Training gegangen und dann hast du wieder, bist du trinken gegangen oder was auch immer. Masturbatio und dann am nächsten Tag bist halt wieder zum Training gegangen. Aber der Trainer, der muss ja die ganze Zeit dranbleiben. Der plant das nächste Training, der macht Spieler, keine Ahnung, Spielbeobachtung. Steffen, du kannst ja, machst es ja wahrscheinlich gerade. Spiel ist vorbei, Trainer muss die Nachbearbeitung machen, während wir in der Saunalandschaft rumliegen, da in Erding. Weißt du? Und so ist es als Regisseur, es ist noch krasser. Das ist noch krasser, weil die sich am Ende von so einem Drehtag, von so einem 12-Stunden-Drehtag, gucken die sich dann nochmal die Takes an von dem Tag und was hat das geklappt, haben wir das gekriegt, was wir brauchten und so, wie gehen wir morgen weiter mit dem nächsten Shot und dem nächsten Drehtag. Das ist unglaublich, also, ein riesen Respekt habe ich davor, weil die so viele verschiedene Sachen jonglieren müssen, Regisseure. Was ich damit sagen will, wenn man das machen will, dann muss man wirklich Ahnung haben, wovon man da spricht. So, und auch wenn ich als Schauspieler, sagen wir mal, mich da so entwickelt habe, Ahnung davon, wie man einen Film, wie man Regie führt, habe ich zum jetzigen Standpunkt noch nicht.
Hast du ein Vorbild, also ein Schauspieler, wo du sagst, so, ey, das ist, als Basketballer nimmt man ja da, also Michael Jordan her oder LeBron James oder was auch immer. Hast du da jemanden, wo du sagst, ey, das ist genau mein Typ?
Es gibt sehr viele Leistungen von sehr vielen verschiedenen Schauspielern, die mich wahnsinnig berühren und schon mein ganzes Leben lang berührt haben. Ich finde es einfach richtig nice. Ich finde Schauspielen, wenn Leute sowas machen und das gut machen, dann finde ich das sensationell. Und ich habe mich immer schon gefragt, wie machen die das? Wie ist das möglich? Zum Beispiel als Beispiel Tropic Thunder, Robert Downey Jr., wo ein Australier spielt, der ein African-American spielt. Habt ihr den Film gesehen? Das ist eine der sensationellsten Rollen, die ich je gesehen habe. Das ist eine Komödie von Ben Stiller, er wurde für einen Oscar nominiert. Das ist jetzt nicht unbedingt mein Vorbild. Mein Vorbild ist tatsächlich Daniel Day-Lewis. Aus dem Grund, weil ich das wahrscheinlich nie erreichen werde, weil das der beste Schauspieler aller Zeiten ist irgendwie. Aber ich sage immer, you shoot for the moon, and if you miss, you'll still land among the stars. But shoot for the sky and miss, and you'll land among the clouds, and no one will ever see your bitch ass.
Sehr schön, sehr schöner Spruch.
Sehr gut. Hey Luca, gib uns mal die Chancen von vor 10 Jahren, dass Heiko Schafazik jetzt Schauspieler ist. Hättest du dir das damals denken können?
Ja.
Und warum?
Weil ich eigentlich alles, der Charakter von Heiko und seine Art und das passt einfach wie die Faust aufs Auge, sag ich mal. Und ich habe jetzt auch schon einige Sachen von ihm gesehen und das sage ich nicht nur, weil wir gute Freunde sind oder so, aber er macht es auch unfassbar gut, also das muss man einfach sagen. Und deswegen hätte ich mir vor 10 Jahren oder so, hätte ich mir auch schon sehr gut vorstellen können.
Wir hatten ja schon sehr viel Comedy auch im Training mit Heiko. Insofern hab ich eher die Richtung des Comedians gesehen eigentlich.
Wie viel Schauspielerei gehört denn zum Basketball dazu? Ich meine nicht darüber irgendwie zu floppen, sondern auch den Gegner zu manipulieren. Heiko, ich erinnere mich an deine No-Look-Pässe, die du jetzt bei der Ü40 bestimmt noch raushaust. Da muss man auch schauspielern, dass man den Pass dorthin bringt. Und woanders hinspielt? Wie viel Schauspielerei gehört zum Basketball?
Es gehört bestimmt ein gewisses Maß dazu, weil man ja auch in dem Moment in einer Wettbewerbssituation ist. Und dann muss man irgendeine Art von Maske auf jeden Fall aufsetzen. Mhm. So, dann wenn man zu Hause mit seinen Kindern ist, ist man ein anderer Mensch, als wenn man aufs Feld geht und versucht, ein Basketballspiel zu gewinnen. Mit den No-Look-Pässen würde ich nicht als Schauspielen bezeichnen, sondern es einfach nur austricksen. Und beim Schauspielen ist es so, dass der Ansatz ist zumindest, was ich versuche hinzukriegen oder auch Schauspieler generell versuchen hinzukriegen, ist, dass es, man versucht, niemanden auszutricksen, sondern man ist es halt wirklich in dem Moment. Und in diesem Fall, das ist insofern irgendwie, wie viel Schauspiel, deine Frage war eigentlich, wie viel Schauspielern zählt zum Basketball dazu? Ja, ein bisschen, schwer zu beantworten, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Und auch wenn ich jetzt drüber nachdenke, weiß ich es nicht. Muss ich nochmal drüber nachdenken, dann komme ich wieder auf den Podcast, dann können wir nochmal drüber sprechen.
Können wir am Wochenende außen diskutieren, aber also dass Luca irgendwann mal in der Sonne sitzt mit einem Hemd und gegelten Haaren, das war klar, Heiko? Also ihr seht ihn jetzt nicht, er sitzt gerade hier auf seiner Terrasse mit Blick aufs Meer, die Haare sind geslickt, der Bart sitzt wie eine Eins, das Hemd ist halb offen. Also dass wir ihn so erleben, das wussten wir, aber dass er jetzt tatsächlich hier Bauprojekte macht und selbst anfasst, hättest du dir das ausdenken können bei ihm?
Ich hatte nicht darauf gesetzt, dass er das gemacht hätte, aber ich hatte schon immer den Eindruck, dass Luca sich schon für viel auch früher schon für die Geschäftswelt interessiert hat. Luca hat schon früher investiert in Immobilien und so weiter und hat Fotografie gemacht. Ich habe bei meinen Eltern zu Hause sind noch zwei so Fotos von ihm, die er damals gemacht hat. Eye of the Steiger hieß das ja. Also ich wusste schon immer, dass Luca relativ breit aufgestellt war, was sein Interesse an anderen Dingen angeht. Das, was er jetzt macht, das finde ich deswegen, das passt eigentlich wie die Faust aufs Auge für Luca, weil er kann einerseits total kreativ sein mit diesen Bausachen, dass er so das ausleben kann, weil Luca ist ein kreativer Kopf. Und andererseits ist es aber auch Business. Und dann ist halt auch noch so Bau, ist so ein bisschen, ja, sagen wir mal so Prol-Style. Das kann er auch ganz gut. Luca ist kein Prolet, aber was ich meine ist, es ist halt so ein bisschen anpacken. Also Luca ist ein männlicher Typ, so, und macht er dann halt. Also ich glaube, ich hätte mir so nicht vorstellen können, dass er das macht, aber jetzt, wo er es macht, sage ich, ja klar, macht voll Sinn.
Sweet, sweet, sweet. Dann, pass auf.
Ich muss dazu auch ganz kurz was sagen. Ich bin ja da ein bisschen, nur um ganz kurz zu erklären, wie ich da quasi reingerutscht bin. Ich habe ja Immobilien verkauft und weil mich Immobilien schon immer sehr interessiert haben und habe auch früh damals in Immobilien investiert. Genau, und dann habe ich Immobilien verkauft hier auf der Insel und dann habe ich natürlich logischerweise sehr viele Immobilien gesehen. Und dann habe ich erstmal gesehen, in was für einem schlechten Zustand die sind und wie schlecht gebaut die ganzen Immobilien sind, ob es Apartments sind oder Häuser. Und dann habe ich gedacht, dass eben der Bedarf sehr groß ist für Renovierungen, Sanierungen und so. Und dann habe ich sogar ein paar Projekte betreut mit anderen Firmen und habe gesehen, wie schlecht die besten Firmen hier arbeiten. Und dann habe ich gedacht, eigentlich sollte man hier eine Baufirma gründen mit sehr guten Leuten und dann eben nur ein paar Sachen auf ein paar Sachen Wert legen. Sei es Pünktlichkeit, sauber arbeiten und so weiter. Einfach so ein bisschen nach dem, sage ich jetzt mal, deutschen Standard arbeiten und dann hebt man sich schon extrem ab von allen anderen und bis jetzt, wir haben die Firma jetzt schon eine Zeit lang und bis jetzt läuft es auch gut und ja, hat sich gezeigt, dass das wirklich der richtige Schritt war. So nur kurz, um zu erklären, wie ich da eigentlich reingerutscht bin.
Was ihr beide natürlich nicht wisst, ist, dass Luca und ich, wir sind als Schwaben Häuslebauer. Und dann blutet uns bei jedem unverputzten Wand, da blutet uns das Herz. Und wie viel Schwabe ist da drin in deiner Baufirma?
Wie viel Schwabe in meiner Baufirma drin ist? Oh, das ist eine gute Frage. Die verstehe ich jetzt gar nicht richtig, muss ich ehrlich sagen.
Ja, der Schwabe sieht ja immer, Details, die gemacht werden müssen, wenn die eine Leiste nicht stimmt, dann muss das stimmen, muss das gemacht werden.
Es muss gemacht werden. Ja, der Rasen, Kehrwoche und so weiter.
wenn man das Schwabe nennt, jetzt das Detail, dann natürlich sehr viel. Da legen wir extrem hohen Wert drauf, dass es alles wirklich mit allerhöchster Qualität gemacht wird. Das ist keine Frage. Und wir wollen auch nicht, ich habe die Firma übrigens mit einem Partner zusammen, und wir wollen auch nicht irgendeine Baufirma sein und dann einfach ein bisschen Geld da verdienen, sondern uns geht es auch darum, was aufzubauen und was zu erschaffen. Und wir wollen wirklich auch früher oder später, unser Ziel ist es, die beste Baufirma auf Teneriffa zu sein, was auch auf jeden Fall realistisch ist. Und wir sind auf einem super Weg, und da gehört natürlich die Qualität, steht da ganz, ganz oben. Das muss alles immer wirklich top sein.
Aber kommen eure Kunden überhaupt klar, wenn ihr pünktlich kommt? Das ist ja unüblich in Spanien. Wahrscheinlich sind die dann gar nicht da, wenn ihr einen Termin habt.
Ja, die sind wirklich geschockt. Also das ist Wahnsinn. Die sind wirklich geschockt, auch wie wir dann, wenn wir sauber arbeiten, wenn wir die Baustelleneinrichtungen machen, wenn wir alles abkleben erstmal. Die sind absolut geschockt, wenn die mit Leuten zu tun hatten vor uns, dann sind die sind hin und weg, die sind echt geschockt. Also, und das ist, wie gesagt, nur, das ist so, da geht es noch nicht mal um irgendeine Fliese verlegen oder irgendwie so, sondern da geht es einfach nur pünktlich da sein. Wenn man sagt, um 7 Uhr morgens ist man da, dann ist man um 7 Uhr da, und dann wird erstmal alles abgeklebt, bevor man anfängt und so, dann sind die schon mal hin und weg.
Ja, glaube ich, sofort, Kulturschock. Ja. Jetzt lass uns mal ein bisschen in die Vergangenheit schweifen. 2014 sind wir Meister geworden. Was kommt euch als erstes so in den Sinn, wenn ihr an diese Saison denkt? So das erste Bild, das sich ausmalt. Muss gar nicht mit Basketball zu tun haben, vielleicht auch mit anderen Dingen.
Endloser Druck.
The pressure.
Harte Arbeit.
Mental oder körperlich?
Beides.
Ja, auch bei mir ist das auch so. Auch es war halt so und so, wir haben halt extrem viel Zeit miteinander verbracht. Ne? So, wir haben, glaube ich, in diesem Videoraum fast so viel Zeit wie auf dem Feld verbracht, so ungefähr. Und woran ich mich aber erinnere, war, dass die durch diesen Druck und durch diesen Aufwand und das so gezehrt hat. Ich hatte das Gefühl, dass wir dadurch als Mannschaft wir waren unglaublich nah so beieinander. Und wir haben, weil wir alle die gleiche Scheiße durchgemacht haben, praktisch. Und wir wussten, ey, wir sitzen alle in dem gleichen Boot und wir machen alle das Gleiche. So. Und deswegen, ja, ich hatte das Gefühl, wir hatten sehr viel Empathie füreinander. Wir waren so auf irgendeinem Level auf dem Feld, im Spiel vor allen Dingen, wir waren wahnsinnig hilfsbereit. Wir wollten dem anderen immer helfen, nicht nur in der Verteidigung, sondern auch so, wenn es einmal nicht so gut ging, waren so, hey, komm, mach den Kopf hoch und weiter geht's und sonst was. Wir haben immer versucht, alle mitzuziehen. Und das ist, woran ich mich, glaube ich, am meisten erinnere, so an das Gefühl des Zusammenhalts. Ich glaube, das ist es. Weißt du? Und das wurde halt hervorgerufen durch diesen, was ich gesagt habe, endlosen Druck, oder was Luca gesagt hat, durch diese körperliche Arbeit und dass es so anstrengend war und so. Aber das hat einen wahnsinnigen Zusammenhalt geschaffen. Das war, ich glaube, Top 2 Mannschaften vom Zusammenhalt her in meiner Karriere. Die andere war in Nanterre dann, in der einen Saison. Das war auch richtig krass. Aber das, was wir da hatten, war etwas sehr Besonderes. Auch generell zurückblickend auf meine ganze Karriere.
Ich habe mit vielen Jungs gesprochen, klar, als Vorbereitung für dieses Wochenende jetzt, viel ausgetauscht und abgeholt, und wirklich durch die Bank meinten die so, die hatten noch nie so eine intensive Saison, weil, wie du sagst, der Sveti, der wusste auch so, jetzt muss hier was passieren in München, die Meisterschaft muss irgendwie her, wie machen wir das, ey, wir müssen noch mehr Meetings machen, wir müssen noch mehr trainieren, wir müssen, keine Ahnung, ich darf den Jungs nicht noch mehr Zeit draußen geben, sondern die müssen zusammen sein. Und das haben wir erlebt. Also ich kann mich an dieses eine Meeting erinnern, wo Sveti dachte, das ging eine Stunde, dabei ging es 2,5 Stunden. Also wir saßen da von 19 Uhr bis 21.30 Uhr und er dachte, es wäre 20 Uhr und jetzt fängt das Training an. Also das war schon unmenschlich. Und Yasin hat eh die halbe Zeit davon geschlafen. Für ihn war es wahrscheinlich echt nur 45 Minuten lang, das Meeting. Aber das waren schon Momente so, ich habe das nie woanders erlebt, ne?
Ja.
Luca, hast du auch Meetings da in deiner Company und machst du die auch eine Stunde, oder?
Und auch in der Art von Svetislav Pesic?
Ja, nee, aber ja, was auch auf jeden Fall rückblickend zu dem Jahr, was ich sagen muss, da hat man natürlich auch echt extrem viel gelernt, ja. Also wenn jetzt zum Beispiel ab und zu, was auch nicht nur ab und zu vorkommt, aber so Drucksituationen, wenn kommen, ja, dann ist es so im Vergleich zu dem, was wir da für Druck hatten damals, ist es eigentlich nichts. Also das ist wirklich, da weiß man jetzt schon ganz anders damit umzugehen und das ist schon was ganz anderes. Also das hat mir persönlich auch, ich glaube uns allen hat es extrem viel gebracht.
Ja, dann nehmt uns mal mit auf so eine typische Taktik-Session von Svetislav Pesic. Eine Szene kommt und wie geht's dann los? Brodelt der Vulkan schon? Geht's da schon direkt los oder baut sich das Step by Step auf?
Naja, es hängt davon ab, was genau passiert ist und zum wievielten Mal das passiert ist.
Erste Szene des Spiels.
Wie bitte?
Erste Szene des Spiels. Fehler auf der Halbzeit.
Sagen wir mal, wahrscheinlich wäre es interessanter, dass wir haben jetzt verloren. Mhm. So, und erste Szene des Spiels. Und dann erstmal gibt es eine Einleitung. Ich glaube, immer eine Einleitung.
Private Life.
Also ein generelles, übergeordnetes Thema, wo immer dann wieder auch zurück drauf verwiesen worden ist. So immer wieder in Abständen. So. Irgendwann hatte er diese Sache im Kopf, dass er war, ihr kommt her und ihr nehmt das Geld, you take the money und go, vamos a la playa und ihr wollt aber trainieren, spielen, nee, du willst nicht. Oh, wir werden sehen, gut. Und dann hat er praktisch auf Play gedrückt und dann kam der Sprungball und dann direkt Sprungball. Der Ball ist hoch, einer tippt den, Stopp, Pause. Guckt euch an die Körpersprache von den anderen Spielern, von der anderen Mannschaft, wie wild er ist bereit. Er will spielen, er will gewinnen. Euer Dude, Nihat. Und dann ist halt Nihat, wie stehst du da? Und dann hat er erstmal eine 5- bis 10-minütige Session erklärt, wie das damit zusammenhängt, dass Nihat dann in der zweiten Halbzeit diesen Dreier daneben geworfen hat. Weil er hier bereits schon nicht richtig da ist, wie man ja ganz klar sieht. Also so hat er das dann durchgängig, und dann, der hat die erste Halbzeit gemacht, es hat 3 Stunden gedauert, Mann. Wir haben die erste Halbzeit geguckt, es hat 3 Stunden gedauert, dann war Training, und dann haben wir die zweite Halbzeit irgendwie nachmittags geguckt. Eben im gleichen Ding, im gleichen Stil. Also das war so, aber dann, es gab auch schon, ich meine, es wurde auch manchmal schon ein bisschen, sagen wir mal, sehr laut. Ja, also sehr laut und sehr, der Hals ist halt immer auf Angriff gegangen. Hat immer die Leute provoziert und ist auf die raufgegangen und hat rausgekitzelt. Und in dem Moment, wo du was zurückgesagt hast, hat er das für die nächsten 3 Jahre benutzt. Jedes Mal, wenn du irgendwas gemacht hast, hat er, aber don't touch my family. Also so, wenn irgendeiner gesagt hat, hey, du kannst nichts sagen gegen meine Familie, bitte. Oh, so, okay, not touch my family. Und hat es halt so gemacht. Das war... Ich persönlich fand das super, auf irgendeiner Ebene. Es war zwar auch irgendwie belastend, aber ich fand das so intelligent, weil ich verstanden hatte, was der da gemacht hat, was sein Ding war. Und der Erfolg gibt ihm nun mal auch recht. Der Mann ist auch 2002, glaube ich, war das, ist Weltmeister geworden. Und im Jahr 2023 war der wieder im Finale von der Weltmeisterschaft. Und da gab es so viele Sachen, die dazwischen passiert sind im Basketballspiel. Entwickelt sich ja wahnsinnig. Das heißt, was ich ja sagen will, auf der einen Seite war es schon wahnsinnig belastend und tough und intensiv. Auf der anderen Seite habe ich auch, wie Luca gesagt, ich habe da so viel gelernt und mitgekriegt. Und ich fand es auch wahnsinnig entertaining. Ich mag den Alten sehr. Ich finde den richtig cool. So. Und ich fand den richtig witzig, ganz oft. Ich habe auch manchmal gelacht und er fand es nicht witzig, dass ich gelacht habe. Ich bin zum Lachen.
Wie oft wir lachen mussten, Mann. Das war nicht normal.
Weil er so trocken, so krasse Sachen gesagt hat, weißt du? Ich fand die wahnsinnig entertaining. Ich würde auch wahnsinnig gerne mal eine Rolle spielen, in der ich irgendwelche Sachen vom Alten reinnehmen kann in die Rolle. Weißt du, weil das so ein Typ ist. Also es gibt ihn nicht zweimal auf der Welt. Es gibt diesen Mann wirklich nur ein einziges Mal. Das ist schon ziemlich krass gewesen.
Im Nachhinein ärgert es mich ein bisschen, dass wir nicht irgendwie so die ganzen Sachen mitgeschrieben haben. Ne? Man vergisst ja viel und jetzt so in Gesprächen kommt dann die ein oder andere Geschichte wieder raus. Das ist geil. Ich glaube, am Wochenende werden dann noch ein paar dazukommen. Was mir so hängen geblieben ist, ist, als wir damals 2-0 vorne waren in den Playoffs gegen Oldenburg, dann verlieren wir zu Hause 2-1, dann verlieren wir in Oldenburg, dann fliegen wir zurück mit einem Privatflieger, ne? Landen in Ingolstadt, da in Manching oder sowas. Und dann, Sveti ist gerade irgendwie aufgewacht, nachdem er 3 Wein getrunken hat. Dann ist er aufgewacht, weil die Landung war so abrupt und das ganze Flugzeug hat gebebt. Und er kam in dem Moment irgendwie wieder so zum Sinnen. So, fuck, wir haben jetzt gerade verloren, es steht 2-2, übermorgen ist ein neues Spiel. Und dann waren wir da in diesem Flieger noch eine Dreiviertelstunde lang gesessen auf dem Rollfeld. Und er hat uns fertig gemacht, eine Dreiviertelstunde lang. Die Stewardess, die saß vorne, hat geheult. Damals hier, unser Präsident hier, Scheels, sein Fahrer hat schon vor dem Flieger gewartet, eine Dreiviertelstunde auf ihn, er kam ja aus dem Flieger raus. Und wir waren fix und alle, weil wir verloren haben gerade, in 2 Tagen ist das nächste Spiel. Aber diese Stewardess, ich werde dieses Bild nie vergessen, die saß da, sie hatte richtig so Mitleid mit uns und hat dann das Heulen angefangen. So, ne? Ich, könnt ihr euch da an die Situation erinnern, ja, Luca? Heiko? Ey.
Voll, vor allem, das ging ja dann noch weiter. Dann hatten wir aber am nächsten Tag, oder was, am gleichen Tag? Am Nachmittag hatten wir dann Training. Ja. Am Nachmittag hatten wir Training und wir haben nicht wirklich trainiert, sondern der hat uns einfach angeschrien für 2 Stunden. Also der hat uns ein Video, dann haben wir Training gemacht, dann ist er irgendwann mit, oh, ich mach das keinen Spaß mehr, komm, Mucki. Und dann sind die gegangen, bin aus der Halle rausgegangen und er war so, macht euren Scheiß alleine so. Ihr widert mich an, ihr seid eine wahnsinnige Enttäuschung. Dann war am nächsten Tag, war wieder Shoot Around, war dann halt das Shoot-Around, das Training vom Spiel. Und dann haben wir wieder nochmal 2 Stunden.
Mit Tape.
Nochmal 2 Stunden Meeting.
Und Tape, und Tape auch Meeting. Training. Und
Tape-Training. Ja. Und danach, das Spiel war um 17 Uhr. Ja. Und wir sind da um 13:30 sind wir zum Mittagessen gegangen. Und ich weiß noch, Dion Thompson, wir kommen raus aus dieser Videobesprechung und sagen, well, fellas, it's been real, but season's over. Like, es gibt keine Chance, ich kann nicht mehr, ich kann einfach nicht. Es gibt keine Chance, dass wir dieses Spiel gewinnen. Und wir waren alle, so ich war auch, wir waren alle so, scheiße, fick diese, also wir waren so, kein Bock mehr. Und dann, wir waren auch völlig müde und fertig, es war Spiel 5, war heiß, ohne Ende. Und dann kommen wir zum Spiel abends gegen Oldenburg, der Alte ist immer noch genauso. So, also er wirkt angewidert, dass er uns trainieren muss. Ja? Das ist so die generelle Botschaft. Und wir zerstören Oldenburg. Zerstören die. Startziel-Sieg. 25 oder 30 Punkte haben die platt gemacht. Und ich kann dir garantieren, die haben vorher sowas wie so, heute, wir gewinnen, wir können es schaffen, wir machen es, ja, wir machen, heute schlagen wir die Bayern und wir hauen die raus. Bei uns, wir sind zum Spiel gekommen. Also,
wir haben nicht mal an dieses Spiel gedacht. Wir haben nicht mal diesen Druck an das Spiel, nicht mal an das Spiel gedacht.
Wir haben nicht an das Spiel gedacht, wir haben nur daran gedacht, wie scheiße das eigentlich gerade alles ist. Und dann haben wir die einfach platt gemacht. Also 30 Punkte, wir hatten keine Chance. Die wussten nicht, was passiert ist. Und das meine ich mit dem, das ist, ich konnte es halt in dem Moment auch nicht sehen. Ich dachte, der Alte ist völlig durch. Ich dachte, der ist durchgedreht. Ich dachte, okay, scheiße. Aber der war genial einfach. Also, und das ist ja auch, was die Leute manchmal sagen. Die sagen, okay, manchmal zwischen Genie und Wahnsinn ist ein schmaler Grat. Ich würde sagen, das kann man da in diese, auf diesen Spruch kann man diese Situation, glaube ich, gut anwenden. Es war wild. Es war eine der wildesten Sachen, die ich erlebt habe als Spieler. Das war richtig krass.
Vielleicht müssen wir die Stewardess noch zu einem Freitagabend, zu dem Dinner einladen. Das wäre schon witzig. Ich guck mal, ob ich irgendwie herausfinden kann, weil die haben mir so leid. Wir kannten das ja so ein bisschen, ne, ein Stück weit. Wir sind aus Ulm nach Hause gefahren. 1,5 Stunden hat er rumgeschrien und war danach 2 Wochen krank, weißt du noch? Luca, weißt du noch? Wir konnten nicht mal essen im Bus, weil er die ganze Zeit geschrien hatte. Wahnsinn, ey.
Weil John Bryant hatte damals auch noch hat irgendwas geschrieben in irgendeiner Zeitschrift, irgendwie eine Kolumne. Ja. Weißt du? Und hat er den eine halbe Stunde lang frisch gemacht, dass er eine Kolumne, du deine Kolumne, aber Basketball spielen, maybe you better, du schreibst deine Kolumne. Und hat ihm einfach, ey, der hat uns so fertig gemacht. Das war aber die Saison, wo wir dann gewonnen haben.
Ja, das war die erste Saison.
Wo wir dann Meister geworden sind, ja. Genau. Ja, das war nach dem Pokal.
Pokal war es nicht, das war das Regular Season Game. Pokal war die andere Story, wo wir da in Russland im Flughafen standen, den Flieger nicht mehr bekommen und er hat den ganzen Flughafen in Moskau kaputt geschrien. Weltklasse. Also wir werden so viele Stories haben, aber eine Frage an Luca habe ich ganz kurz. Was hast du nach dem Viertelfinalsieg, da stand es dann 3-1 für uns in Ludwigsburg, wo warst du denn, in welchem Delirium warst du da, als Marco uns angerufen hat und ey, wir müssen morgen nach Ulm fahren, nach Ludwigsburg fahren.
Luca schüttelt mit dem Kopf, ja, scheint nichts passiert zu sein.
Gute Frage, also das ist so lange her, da kann ich mich gar nicht dran erinnern.
Okay, dann hol ich dich mal rein, ich weiß genau, du kannst dich dran erinnern. Weil letzte Woche habe ich mit Marco über die Situation gesprochen. Er hat gemeint, er hatte Heiko angerufen. Heiko ist nicht ans Telefon. Dann hat er irgendwie bei Luca angerufen oder so. Und dann ist Heiko aber an Lukas Telefon gegangen. Ja? Und Marco meinte dann zu Heiko: Was ist da los, Heiko? Ich erreiche da niemanden. Was ist da los? Wo ist denn der Luca? Er so: Ja, der macht gerade irgendwie Putzebäume im englischen Garten oder so. Also, wir waren, vielleicht für alle, die es nicht ganz verstehen, wir haben 3-1, also die Serie gewonnen gegen Ludwigsburg, haben gefeiert, aber in dem Spiel in Ludwigsburg gab es eine Situation, wo ich glaube, Stockton hatte Freiwürfe zugesprochen bekommen, zu Recht auch, aber Heiko ist zu Anne Panther rübergegangen und meinte so: Ey Anne, das ist der falsche Werfer. Ihr habt den falschen Werfer an die Linie gestellt. Und Anne sagt so: Oh Mann, fuck, das ist Heiko Schafazik. Der hat bestimmt recht. Und canceln diesen Freiwurf, canceln aber auch die Freiwürfe generell. Und wir hatten Ballbesitz.
Und technisches Foul.
Ja, weil Regelverstoß, bla bla bla. Wir gewinnen das Spiel, Ludwigsburg legt Protest ein. Wir müssen ein Wiederholungsspiel machen, dass wir dann im besoffenen Zustand erfahren haben, dass wir nächsten Tag wieder nach Ludwigsburg fahren müssen, um Spiel 4 zu spielen quasi. Und wir waren, also man muss es jetzt sagen, wir waren da in der Pizzeria, haben eine gute Zeit gehabt, haben die Halbfinaleinzug gefeiert. Die Jungs sind dann noch weitergezogen in den englischen Garten. Irgendwann ist John Bryant von der Polizei angehalten worden mit weiß ich wie viel Promille.
Auf dem Fahrrad,
hat irgendwie Wheelies gemacht durch den englischen Garten. Marco musste ihn aus dem Polizeirevier holen. Er musste zum Polizei fahren und John Bryant nach Hause bringen. Und ein paar Stunden später saßen wir im Bus nach Ludwigsburg für Spiel 4 quasi. Luca, vielleicht weckt dessen wieder ein bisschen Erinnerung in deinem Kopf. Hast du da Putzebäume gemacht oder nicht?
Ja, ich kann mich natürlich daran erinnern. Das war, ja, du hast ja jetzt alles schon erklärt und beschrieben und so war das ja auch. Und das war natürlich verrückt, ja. Wir haben natürlich damit gar nicht mehr gerechnet und dementsprechend auch schon eine gute Zeit gehabt. Und ja, dann kam eben der Anruf und da habe ich letztens mit Heiko auch drüber unterhalten und das war wirklich, wirklich interessant.
Das Krasse war, Luca und ich, wir sollten eigentlich, ich glaube, wir hatten eine Woche frei vor dem nächsten, vor dem Halbfinale. Das war die Situation, weil wir wussten nichts von irgendeinem Wiederholungsspiel. Wir dachten, okay, wir spielen jetzt in einer Woche spielen wir im Halbfinale. Und da hatten wir gesagt, okay, pass auf, wir stellen uns jetzt eine ein und dann fangen wir ab übermorgen Fokus und Konzentration auf das Halbfinale, work hard, play hard. Ja? Und das war die Situation. Luca und ich hatten nämlich schon am Abend vorher was getrunken und waren dann am nächsten Tag, hatten wir so ein leichtes Daydrinking angefangen. So, wir hatten so unser erstes Bier, glaube ich, um 12 drin oder sowas. Und dann, es hat so ein bisschen, ja, ein bisschen Überhand genommen tatsächlich. Also wir waren schon richtig gut dabei. Und dann ruft Marco an. Dann ruft Marco an und sagt, hey, wir müssen nochmal spielen. Wir müssen nochmal nach Ludwigsburg, wir müssen nochmal spielen. Und wir waren halt, ich sage, wir waren sturzbetrunken, das nicht. Aber wir hatten schon richtig gut einen Tee. Das heißt, wir haben das so in diesem Zustand da irgendwie versucht, das kognitiv zu begreifen, was da gerade irgendwie vor sich geht. Und da waren wir abends in der Pizzeria und dann kam es, glaube ich, weil die Entscheidung, dann wurde die Entscheidung hundertprozentig gefällt. Ja, wir müssen wirklich fahren nach Ludwigsburg morgen. Und dann war die Sache mit John Bryan. Ich komme zum Training am nächsten Morgen und ich habe halt eine Fahne, natürlich. Ne? Ich habe ja getrunken am Abend vorher und Kippen geraucht und sonst was. Ich hab, so John Bryan meinte immer, smelling like a fucking brewery. Und ich kam dann so zum Training am nächsten Tag und ich so, boah, Alter, okay, alles klar. Heiko, ist okay, kriegen wir hin, aber ich war schon gut, wirklich richtig krassen Kater. Und der Alte, dann kommt, bin ich so unten und der Physio sagt, Heiko, der Alte will ich sehen. Ich wisst, ich musste in sein Büro. Und ich dachte wirklich so ein, ich stinke gerade nach Alkohol, Alter. Wenn ich jetzt in einem Zimmer bin mit dem, der wird das riechen. Wie soll ich dem das erklären? Und ich bin auch noch schuld daran, dass das Spiel nochmal wiederholt wird. So, weißt du? Ja, aber das ging ja alles gut, tatsächlich. Ich habe wenig geredet. Ich dachte, wenn ich mein Maul halte, dann atme ich nichts aus. Dann riecht er mich nicht. Weißt du? Und er hat dann halt, was er gemacht hat, ich glaube, er hat das auch irgendwie mitgekriegt, aber was er gemacht hat, ist, er hat das genutzt, diese Situation, um uns als Mannschaft zusammenzubringen. Danach hat er nämlich, er hat uns um unsere Meinung gefragt, weißt du das noch? Wir saßen da im Audidom in der Halle und wir saßen da auf den Zuschauer, auf diesen Klappstühlen da, ja. Und der Alte saß vor uns und sagte, was machen wir jetzt? Was ist jetzt?
Er wollte nicht nach Ludwigsburg mehr fahren. Er wollte nicht mehr. Er sagt, na, wir fahren nicht, Marco, wir fahren nicht dahin. Er wollte nicht. Okay. Ja, Mann. Hat mir Marco gesagt, der meinte so, er musste Sveti von überzeugen, dass wir das Spiel spielen müssen. Uns bleibt keine andere Wahl. Aber Sveti wollte nicht mehr nach Ludwigsburg. Er so, na, ich fahre nicht mehr.
Stimmt.
Ja.
Deswegen hat er uns so, genau. Also er hat wirklich ehrlich gefragt, ja, was wollen wir machen?
Nein, der wollte ja nicht.
Er hat gehofft, dass wir alle auch sagen, nein, wir fahren nicht. Und dann sagen wir zu Marco, guck, die sagen auch nein.
Oder,
Season over.
Ja, oder Sveti wollte wieder so, ey, ist eure Entscheidung, ihr müsst als Mannschaft zusammenwachsen, wollt ihr das wirklich so, weißt du? Ja, ey. Genau das sind diese Punkte.
Das dachte ich,
ja,
was er macht. Ja. Ich dachte, das ist ein, du hast auf Schauspiel im Basketball gefragt, ja, davor. Da, ich hatte den Eindruck eigentlich, dass das so eine Nummer war. Mhm. Er wusste schon, dass wir da hinfahren. Dachte ich. Ich weiß auch, wenn der Marco gesagt hat, aber ich hatte den Eindruck, aber er wollte es von uns hören. Ja. Und dann hat halt den Anstoß, ich habe gesagt, ja, aber wir fahren da hin und wir gewinnen und so weiter. Und ja, ich war auch locker drauf. Und dann hat Malcolm Delaney, der auch selten was gesagt hat, der hat auch gesagt, now fuck this bullshit, now we win it all. Ja, so. Ja. Und dann hat der Nächste auch noch was gesagt. Und dann hat so einen Ruck irgendwie durch uns durchgegangen, in dieser Audio-Dome, in dieser Situation. Mhm. Das war richtig leicht. Und ich glaube, das hat uns auch irgendwo die Kraft gegeben, dieses fünfte Spiel in Oldenburg, wovon du vorhin gesprochen hast, auch nochmal zu gewinnen. Weil wir haben das alles durchgemacht. Wir haben so viel erlebt in diesem Jahr. Weißt du? Es war wild.
Mannschaft ist intakt. Mannschaft ist intakt. Oh Gott, ey. Ich glaube, das wird jetzt zu lange dauern. Den bringe ich am Freitag gerahmt mit zum Abendessen. Den habe ich noch zu Hause.
Und überreichst du den Sveti?
Ja.
Ey, du bist ein Gott. Ja. Super, Alter.
Aber das wird jetzt, glaube ich, zu lange. Also so lange haben wir jetzt die Podcast-Zeit nicht, um diese Geschichte aufzurollen. Aber die hat uns natürlich auch zusammengeschweißt.
Es müssen auch nicht alle Geschichten erzählt werden. Ja. Und ich glaube, wenn man so hört, Was für Geschichten wir jetzt schon erzählen, die Geschichten, die wir nicht erzählen, die kann man halt nicht erzählen.
Okay. Okay, wir müssen einmal noch kurz einen Faktencheck machen. Heiko, wie war die Situation? Hast du von deinem Mentor Svetislav Pesic einfach eine Seite rausgenommen und hast ein bisschen Verwirrung stiften wollen bei Anne Panther und einfach sehen wollen, ob es jetzt, ob der dann den Freiwurf daneben wirft oder was passiert? Was war deine Idee?
Ja, genau das. Es war, ich glaube, eine Minute vor Schluss oder 50 Sekunden vor Schluss oder sowas. Und Michael Stockton hatte zwei Freiwürfe, war ein 90-prozentiger Freiwerfer. Und ich war so, okay, vielleicht, wenn jetzt kurz der Schiedsrichter ihn unterbricht beim Dribbling, so stopp, ey, was ist hier los? Ist es der Richtige? Weil dann, da waren ja drei Schiedsrichter und der technische Kommissar. Ich glaube, es gibt keinen Weg, wie die jetzt den falschen Typ, wie die den von der Freiwurflinie holen. Die werden das schon peilen. Aber ich dachte halt, man kann ihm ja ein bisschen irgendwie Mental Games mit dem spielen. Ich habe nie dran gedacht, dass die wirklich... Diese vier Leute, niemand in der Halle peilt, das ist der gefoult wurde. Ich habe nie daran gedacht, ich wollte nur Mental Games spielen. Ja? Ich konnte nicht ahnen, dass die wirklich dann sagen, ja nee, technisches Foul und dann Spielwiederholung. Ja, ich wollte, das war psychologische Kriegsführung. Sue me, okay? Ich wollte halt gewinnen.
Heiko, ich war damals bei Ludwigsburg beschäftigt und ich habe mich gefragt, ich stand 3 Meter neben dir. Und ich habe mich gefragt, was macht der Schafazik jetzt? Was will er? Worüber beschwert er sich?
Jetzt weißt du.
Und wieso redet er auf diese Anne Panther ein? Und dann canceln die tatsächlich diese Freiwürfe. Und alle sind in Schock. Und wir hatten das Video noch. Ich hatte das Video noch so 30 Sekunden. Ich so, das ist krass. Der Stockton wurde gefoult. Was ist los?
Aber vielleicht, um das abzuschließen, ich habe mit Anne Panther auch letzte Woche gesprochen, um eben auch so das ganze Wochenende nochmal so Revue passieren zu lassen. Und da hat sie mir gesagt, so Steffen, ey, für mich war das eine krasse Situation. Ich war so neu im Schiedsrichter-Game in der BBL und ich habe nach dem Spiel habe ich überlegt, mit dem Ganzen aufzuhören. So, ne? Also das beschäftigt die Anne heute noch, dieses Thema, aber wahrscheinlich hast du sie auch stärker gemacht und sie ist jetzt eine der besten Schiedsrichter Europas. Also,
ja, so. What doesn't kill you makes you stronger. So. An dieser Stelle auch nochmal an Anne Panther. Gern geschehen.
Oh mein Gott. Das war jetzt die zweite Svetislav Pesic-Lektion von Heiko Schafazik. Zuerst den maximalen Druck und dann die Reaktion von Anne Panther.
Ja, nein, ich hab mich tatsächlich schlecht gefühlt. So, weil ich fand Anne Panther schon immer sympathisch und die war von der Art her, wie sie so ein Spiel geleitet hat. Ich mochte die, weißt du?
Also, ja, vor allem.
Ich wollte nicht, dass das passiert, weißt du? Was würdest du sagen, Lukas?
Sorry, dass ich die unterbrochen habe. Nee, die ist einfach real. Die war immer so auf dem Feld, weißt du, die hat nie so, ich mochte die auch sehr. Die hat auch normal mit einem geredet, weißt du, wenn du mal zu ihr gekommen bist, gibt es viele Schiedsrichter, die, mit denen konntest du gar nicht normal reden. Zu ihr ist man normal gegangen, hat gesagt, ja, guck mal, hier war wirklich kein Foul und so. Und dann hat sie gesagt, ja, sorry, aber ich habe das Foul gesehen, dann war es mein Fehler so. Und das macht normal, wirklich machen sehr wenig und das ist einfach so, zeigt von Stärke und dann geht man weg und dann ist die Sache gegessen so. Weil ich habe die sehr gemocht als Schiedsrichter. Voll. Wirklich.
Ja, die hat eine klare Linie gehabt und war offen und hat dir in die Augen geschaut und hat gesagt, so, die stand zu ihrem Pfiff oder nicht Pfiff oder was auch immer. Genau. Und deswegen ist sie auch ganz oben angekommen. Also, aber ja, die Situation hat sie mitgenommen und hat sie stärker gemacht und einen Deckel drüber. Dann sind wir Meister geworden, babab. Also wir haben Oldenburg, Halbfinale haben wir drüber gesprochen. Dann sind wir Meister geworden in Berlin. Da gab es zum einen natürlich die letzten Minuten von Desmond Green, was ein Highlight war für uns alle, glaube ich, ihn dann nochmal auf dem Spielfeld zu sehen. Und natürlich die Verbeugung von Heiko. Luca, das kam für uns alle überraschend, aber erzähl mal ein bisschen.
Boah, ja, also das war natürlich... eine Szene, die verbindet man mit Heiko, ich glaube, fürs restliche Leben. Das war unglaublich. Wir sind da angekommen und die Halle war sowieso schon extrem gegen Heiko und Heikos Eltern waren ja auch da, Family und so in der Halle und ich kann mich erinnern, dann haben da die Fans bisschen, meiner Meinung nach, ein bisschen über die Stränge geschlagen mit dem Trikot am Kreuz und so. Und dann hat Spiel begonnen. Heiko hat richtig gut gespielt und am Ende sind wir Meister geworden. Und da stand er in der Mitte auf dem Alba-Logo, in der Mitte von der Halle und hat sich dann in alle vier Richtungen gebeugt. Und es war natürlich eine krasse, krasse Szene, die wird mir nie wieder aus dem Kopf gehen.
Ja, Mann. Kann man so stehen lassen, Heiko? War das so ein bisschen, ey, Berlin, ich hab's euch gezeigt, so deine Heimatstadt. Es gab viel, viel Gelaber über deine Person, so, ne?
Ja, es war ein sehr befriedigendes Gefühl in diesem Moment. Weil ich bin ja Desmond ist für mich reingekommen und wieder, der Alte hätte jeden auswechseln können. Er hat mir das geschenkt. Der Alte hat mir diesen Moment geschenkt, genau. Weißt du? Er hätte auch einfach jeden anderen auswechseln können, aber er wusste, was die Situation ist. Es war ein sehr befriedigendes Gefühl, aber das Geile war auch, ich hatte überhaupt kein... Es war wirklich Hass, wie die Alba-Fans dann, was da in der Halle, was Luca auch beschrieben hat, wie die Atmosphäre war. Das kam, es war sehr... Auch wir haben ja 5-mal da gespielt in dem Jahr, oder noch mehr, oder 6-mal. Und wir haben wirklich... Die war wirklich sehr, so eine richtig krasse, wütende Stimmung war da einfach. Und das war all love, so in dem Moment für mich. Weil ich habe mich ja total gut gefühlt. Wir sind Meister geworden. Ja. Ich habe mich durchgesetzt praktisch gegen euch. Und wir sind jetzt hier Meister geworden. Und war ein wunderschöner Moment, weißt du? Und ich glaube, Marco hatte, glaube ich, Schiss, dass ich so Mittelfinger zeige oder irgendwie sowas, weißt du?
Genau, das wollte ich gerade sagen. Und das Geilste war, weil diese 5 Spiele, die wir in Berlin hatten, es hat sich ja auch aufeinander aufgebaut. Der Hass wurde immer mehr und mehr. Und dann der Druck, dass Alba auch gewinnt und so, um die Meisterschaft ging es dann und so. Da ging es dann um mehr, dann wurde der Hass mehr. Und dann würde man denken, das ist auch so diese Geste, dass er sich so verbeugt hat, war auch so geil. Weil man würde denken, dass normalerweise der Hass bei denen wird mehr und dann wird so der Hass bei... wenn man das Hass nennen kann überhaupt, aber so der Konter, ja, oder von Heiko wird auch mehr und irgendwann, genau, dann würde man denken, kommen so die Mittelfinger oder so und schreit so ins Publikum, ja, was wollt ihr, wir sind Meister oder so. Aber das ist, genau deswegen war das so geil, weil das einfach mit einer unglaublichen Gelassenheit hat er das gemacht und es war auch nichts, was wofür man ihn wiederum angreifen kann, ja, kein Mittelfinger oder keine Schimpfwörter oder so, sondern einfach mit Klasse einfach verbeugt, ganz ruhig geblieben und das hat mehr gesagt als jeder Mittelfinger, als, keine Ahnung, 100.000 Sätze mit Schimpfwörter oder sowas, das war einfach ein unfassbarer Moment.
Wie viel Schauspielerei steckt im Basketball? Das ist die nächste Szene, weißt du?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Absolut.
Hammer.
Absolut. Das ist schon so, ja. Was geil war auch, wenn man diese, ich habe, als ich dann das Video gesehen habe, ist so, in dem Moment, wie Lukas gerade beschrieben hat, war perfekt, weil in dem Moment, ich mache die Verbeugung, also jetzt, und wenn du dann siehst, die Reaktion von allen Leuten in der Halle, auch von Robbie Meyer unter anderem, weil der von der Kamera eingefangen worden ist, was war die Reaktion von den beiden Mittelfinger hoch von allen Leuten in der Halle, die damit zu tun hatten. Oh, das war herrlich. Luca mag sowas ja auch. Luca ist ein riesiger Freund von so provoziert. Und wenn er dann einen gekriegt hat, dann freut, dann strahlt er so richtig. Und so ein bisschen so war das auch in diesem
Moment. Ja, klar.
So, war richtig cool, ja.
Aber... Jetzt wollen wir nicht jedes Detail der Meisterfeier durchgehen, aber ein paar Tage später hatten wir dann so einen Meisterbrunch im Käfer. Ja? wir haben ein paar lange Nächte hinter uns gehabt und ich kann mich auch erinnern, dass ich irgendwann mal bei Heiko in der Wohnung war dann und ich meinte so, Jungs, ey, ich muss jetzt dann langsam los, muss noch duschen und mich anziehen und dann muss ich zu diesem Meisterbrunch da in den Käfer. Okay, alles klar, ich fahre nach Hause, dusche mich, ziehe mir was Frisches an, gehe zu diesem Brunch. Halbe Stunde später immer noch kein Heiko und kein Luca da. Ich so, Jungs, ey, was macht ihr? Telefon, keiner ist rangegangen, gar nichts, ey. langsam wurde es so ein bisschen offiziell mit Präsidium will was ansagen und bla, hier Marco will was sagen. Die beiden immer noch nicht da und irgendwann hat dann doch mein Telefon geklingelt. Ey, what the fuck, wir sind auf dem Weg. So, und ich kann mich dran erinnern, dass ich euch im gleichen Outfit irgendwie auf diesem Brunch gesehen habe wie am Vorabend. Da war nicht viel mit Duschen und so. Ich glaube, ihr seid da irgendwie auch eingepennt auf der Couch, oder?
Ja, wir haben, also wir hatten eine ereignisreiche Nacht und so. Und dann irgendwann sind wir halt, ich glaube, wir sind so tatsächlich auch so gegen 8 Uhr morgens einfach irgendwie eingeratzt oder irgendwie sowas. Halt dann in Klamotten. Und wir waren, glaube ich, eine Stunde zu spät.
Ja, eine Stunde zu spät, ja.
Aber es war nicht mit Absicht, sondern man ist auch aufgewacht, so irgendwie da rumgetaut und guckt so aufs Handy und ist so, oh, müssen wir nicht irgendwo sein? Ja, aber wir haben doch dieses Brunch im Käfer. Scheiße. Okay, komm, wir rufen ein Taxi. Ich kann auf keinen Fall fahren. Und dann halt auch, weißt du, wir hatten ja keine Zeit mehr. Wir sind praktisch also dadurch auch direkt einfach immer so, okay. Es war mir auch, es war deswegen ein bisschen unangenehm, weil so Uli Hoeneß ist auch da. Glaube ich, ne? Schiers war da. Klar. Und die haben halt alle eine Stunde auf uns gewartet. So, Marco war das überhaupt nicht, der war not amused. Der war richtig. So, aber.
So waren wir halt, ne? Was willst du machen?
So waren wir halt, weißt du, ey, dadurch, wir gewinnen so, wenn ihr unsere guten Seiten akzeptiert, dann bitte auch unsere schlechten. Manchmal ist es halt so, haben wir Erfolg damit und manchmal vielleicht nicht, aber in diesem Fall, es war ja der rote Faden durch die Saison.
Ja, ein wilder Haufen.
Ja, aber Eiko, ganz kurz, weil du gesagt hast, es war dir ein bisschen unangenehm. Ich kann mich erinnern, Mann, das war nicht ein bisschen unangenehm, als wir da reingelaufen sind. Ich wäre am liebsten im Erdboden versunken, Mann. Das war mir, ja. Ey, ja. Wenn du sagst, es war ein bisschen, ey, das war unfassbar. Das war mir so krass unangenehm.
Ja, weil wir hatten ja auch überlegt, wir haben ja auch beratschlagen auf dem Weg dahin, was für eine Ausrede können wir sagen? Gibt es irgendwas, was wir machen können, so dass es nicht unsere Schuld ist? Ne? Aber es gab halt nichts. Ja. Es gab halt nichts. Wir waren so, scheiße, wir können nichts sagen, wir müssen einfach sagen, tut mir leid, wir haben verschlafen. Aber es war halt, wie wir halt auch aussahen. Ne? So, wir hatten ja, glaube ich, 3 oder 4 Tage in Folge gefeiert, so zu dem Zeitpunkt. Es war heiß und wir waren in so Anzügen, glaube ich, irgendwie auch noch drin und haben geschwitzt. Und also es war einfach so richtig so, boah, krass. Und alle wussten, wir sind da reingestolziert, gestolpert so. Und alle waren so, okay, wir wissen, was die gemacht haben. Aber gut.
Aber guck mal, der Kreis schließt sich wieder. Am Freitag sind wir wieder im Käfer. Ich hoffe, ihr kommt pünktlich diesmal um 19:30 Uhr. 19:30 Uhr ist eine faire Zeit, Jungs.
19:30 ist ja absolut. Ich glaube, da werden wir wieder.
Also ich kann nichts garantieren, ja, aber ich versuche.
Ich glaube, ihr beide reist auch schon am Donnerstag an, deswegen die Gefahr ist groß.
Heiko, kommst du am Donnerstag schon?
Ja, yes, Sir.
Also 19:30, da kann man wach sein.
19:30
schon. 19:30 noch wach. Ja, ey, man muss uns auch, man kann es auch vielleicht, wenn man jetzt nicht die ganze Zeit nur Jokes drüber macht, das sind 2 junge Männer. Die haben jetzt nach dieser Saison, wie Steffen auch nice beschrieben hat, so intensiv und all diese Sachen, die passiert sind, dann haben wir es halt geschafft und es war endlich, der Druck war raus. Endlich. Ja. Puh, weißt du, und dann kann es halt passieren, weißt du, so ich fand es, ich meine, ich war 28, Luca war, glaube ich, 23 oder 24 oder so. Und ist jetzt nicht eine Ganzleistung von uns, aber so stimmt es das jetzt auch nicht.
Nein, um Gottes Willen, ey, das sind schöne Geschichten. Lass uns ganz kurz nochmal über 1-2 Typen sprechen, so aus der Mannschaft, die am Wochenende kommen. Leider schafft es Malcolm nicht zu kommen. Ist echt sehr schade, das kriegt er nicht hin. Aber vielleicht so 1-2 Sätze über nehmen wir mal hier Chevy wahrscheinlich. Chevy ist so ein ganz besonderer Charakter. Also meine Lieblingsstories waren da immer so, Sveti wollte immer, dass wir Winterjacken anziehen, okay? Und dann hat er irgendwie alle dazu bekommen, Winterjacken anzuziehen, dass man nicht krank wird. Aber was hat Chevy gemacht? Er ist barfuß mit Badelatschen draußen rumgelaufen. Aber mit Winterjacke, muss man sagen.
Er hat die Nische gefunden.
Ja.
Er hat gemacht, was er eigentlich wollte. Ja. Schlappen.
Hunting for food.
Hunting for food ist ein Hashtag, ja.
Team verfolgt, ja.
Ja, Chevy ist eine Legende. Chevy ist, wenn ich an Chevy denke, die erste Story, die mir immer in den Kopf schießt, ist, als er im englischen Garten übernachtet hat, wo er seine Matratze aus der Wohnung genommen hat und im englischen Garten übernachtet hat. So viel mehr weiß ich über die Geschichte gar nicht, aber das ist Chevy.
Ja,
wollen wir dann noch einen Typen rauspicken, über wen wollen wir noch sprechen? Dion Thompson, der sich natürlich gleich am Anfang der Saison die fucking Hand gebrochen hat, ey. Also da ging es ja los.
Stimmt. Wo hat er sich die Hand gebrochen?
Du, die waren, glaube ich, da Abendessen, dann sind die in München noch ein bisschen rumgelaufen und dann wurde seine Frau irgendwie angemacht von der Seite, von einem Typen und den hat er dann direkt ausgenockt, ne? Und dann hat er sich...
Ich weiß nicht, ob man das sagen
kann. Doch, kann man sagen. Ja, das kann man sagen, ja. Ey. Es ist verjährt, 10 Jahre ist alles, wir können über alles sprechen jetzt.
Ja.
Aber so hat es ja angefangen, dieses Jahr, ne?
Wir haben ja mit Dion schon in Berlin gespielt, in der Saison. Ja. So, und Dion war einfach so, ich mag den sehr. Das war ein sehr angenehmer Teammate, weil er hat hart gearbeitet, er war fokussiert, war aber auch gleichzeitig so ein lockerer Typ. Ist aus Kalifornien, ne? Kommt Dion so. Ja. Und wie gesagt, ich hatte ja auch immer noch im Kopf, wir laufen da raus und Dion so, well, it's been real, fellas. So, weißt du, ich habe nichts mehr zu geben.
It's a rap.
Aber der hat auch so ein guter Spieler. Ja, der war so gut darin, auch seinen Körper einzusetzen, so an der richtigen Stelle. Hat ein bisschen unorthodox gespielt. Ja. Tatsächlich. So eine Mischung zwischen Vierer und Fünfer war schon richtig nice mit dir. Und wie gesagt, auch mit seiner Frau, das waren einfach richtig korrekte Leute.
Super.
So, weißt du, das war also richtig Bock, wir haben auch Spieleabende bei denen gemacht und so.
Hat jetzt nochmal in Puerto Rico gespielt und kommt da von der Insel extra nach München geflogen. Also du siehst, ja, die Jungs haben, also auch Malcolm hatte richtig Bock, aber er hat es einfach mit seinem Business und so nicht hinbekommen, entschuldigt sich auch 1000 Mal für und so. Ist echt schade, dass er nicht kommt. Kann nicht kommen, weil er noch Playoffs spielt in Spanien.
Champions-League-Sieger.
Junge, die sind Erster in Spanien. Ja. Also die haben Real Madrid hinter sich gelassen, sind Erster und haben eine Riesenchance auf den Titel. Also macht da nochmal seinen Weg. Ist natürlich auch sehr traurig, dass er nicht dabei sein kann, aber dann machen wir es halt in 5 Jahren nochmal, mein Gott.
Was soll's, oder?
Ja, 15 Jahre. Ja, vielleicht, wann gewinnt Bayern eigentlich den ersten Euroleague-Titel?
Du, müssen wir Marco fragen.
Der Marco hat gesagt, innerhalb der nächsten 10 Jahre.
Ja, wahrscheinlich, ich glaube, Marco wartet noch, bis die neue Halle da ist.
Ja, genau. Dann,
weil so, er will, weißt du, er will es sauber haben.
Ja. Dass mehr Leute live dabei sein können.
Ja, so. Ganz genau. Dass wenn dann gewonnen wird, dann ist das Produkt, dass die Außen, die Audidom ist geil. Das war keine Frage, aber es ist halt schon etwas älter. Also, das ist auch für die Außenausstellung besser. Also, in dieser neuen Anlage da.
Männer, wir können jetzt. Wir können jetzt noch stundenlang weitersprechen, aber das machen wir am Wochenende. Wir müssen auch irgendwann den Podcast zu Ende bringen. Ey, ich habe Tränen gelacht. Vielen Dank für die ganzen Flashbacks, Mann, und für eure Zeit natürlich. Wir freuen uns riesig auf dieses Wochenende. Auch nicht nur ich, sondern die ganzen Angestellten, die damals schon hier gearbeitet haben, freuen sich auf euch. Bringt da viel Energie mit, die werdet ihr brauchen. Jetzt habt ihr noch die Chance, irgendwas loszuwerden, was ihr loswerden wollt. Jens, du, Luca, Heiko.
Wir schließen mit jeder sagt, wer hat das the most easy life. Ich sage, Heiko hat das easy life derzeit. Heiko, wer hat das most easy life?
Heiko hat auch Kinder, ne? Also das soll nicht unterschätzen. Ey.
Ja, nein, also ich glaube, jedes Leben, egal was es ist, hat Herausforderungen und hat keine. Und es ist halt, ich glaube, das Gute ist, es gibt einen Spruch, der ist, du kannst deine Lebensqualität nicht an den guten Sachen in deinem Leben sehen, sondern an den Problemen, die du hast. Und wenn das Problem, das du hast, praktisch, du weißt nicht, was du mit dir anfangen sollst, ist ein ziemliches Scheißproblem zu haben. Also ist deine Lebensqualität nicht so groß. Oder dein Problem, was du hast, ist, wie soll ich meine Miete zahlen? Das ist ein richtiges Scheißproblem. Das heißt, in Lebensqualität ist nicht gut. Daran kann man das, glaube ich, erkennen. Ich habe keine Ahnung, was die Probleme von Luca und Steffen sind. Deswegen kann ich nicht sagen, was easy ist life. Ich glaube, ich erlebe hier zwei Männer, die wahnsinnig entspannt sind, gestanden, wissen, wer sie sind, wissen, was sie machen, sehen gut aus. Können reden, können quatschen. Ich glaube, denen geht es allen ganz gut. Easiest life. Keine Ahnung, Mann. Unentschieden. Ich sag unentschieden.
Ja, yeah, ja. Yeah. Jens hat das most easy life, Alter. So nehme ich. Der wollte uns nur kitzeln, ey. Der wollte uns nur kitzeln, weil der geht gleich wieder irgendwie aufs Mountainbike und fährt die Berge hoch und runter, ey.
Auch geiles Problem.
Ja, das sind auch Probleme. Die erlösen uns. Aber den Berg möchte ich heute nicht hochfahren, ey. Ey, vielen Dank, Mann. Ey, das wird geil. Das wird richtig schön und packt ein, was wichtig ist, gell?
Ja, Mann. Braucht ihr irgendwas aus Teneriffa?
Du, puh.
Dich, Luca.
Dich. Gutes Wetter.
Beste Antwort.
Sweet. Dein Haargel, ey, bring mal ein bisschen was von deinem Haargel mit, weil das ist überragend.
Das ist nur Salzwasser. Vom Meer.
So geil. Männer, vielen Dank, Mann.
Okay.
Alles klar, wir sehen
danke.
Uns.
Danke, Jungs.
Danke.
Ciao.